Leben mit Spina Bifida und Hydrocephalus. Das ist der Podcast der ASBH.
Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des ASBH-Podcast Leben mit Spina Bifida und Hydrocephalus.
Mein Name ist Frank Oberpichler. Ich spreche heute mit der Ute Noack. Ute Noack ist Diplompsychologin und Personalentwicklerin, beschäftigt sich seit 2014 mit Themen der Qualifizierung von Selbsthilfegruppen, befasst sich aber auch mit Themen wie Begleitung und Beratung in Personal- und Organisationsprozessen, Beratung und Coaching in schwierigen Lebenslagen, Coaching von Führungskräften, Programmentwicklung und Begleitung von Frauen im Wiedereinstieg, beschäftigt sich als Teamsupervisorin und Teamentwicklerin. Liebe Ute, ganz herzlich willkommen.
Ja, hallo, ich freue mich.
Ute, habe ich dich denn so richtig vorgestellt oder gibt es noch was zu ergänzen?
Oh nee, es gäbe ganz viele, aber man will ja immer nicht so angeben. Das Leben ist schon etwas länger und dann hat man so das ein oder andere gesehen. Aber im Wesentlichen stimmt das schon. Ich arbeite mit Menschen in Organisationen und helfe denen sozusagen, ihre Organisation auch mal neu aufzusetzen und neu zu gestalten. Und sich, da reden wir ja heute drüber, auf neue Dinge vorzubereiten auch. Nämlich das Leben geht ja weiter.
Auf jeden Fall. Ute, unser Thema soll ja heute sein, die Zukunft der Selbsthilfe. Da bist du ja auch sehr engagiert. Du beschäftigst dich auch mit Selbsthilfegruppen. Jetzt weiß ich, dass du Lernortberaterin bist, Lernort Selbsthilfe. Was bedeutet das denn genau?
Das mag ich gern mal vorstellen, weil das ist ein wahnsinnstolles Programm, was eine riesen Erfolgsgeschichte darstellt, was meine Kollegin Christine Kirchner aus Freiburg entwickelt hat. Ursprünglich sogar noch viele Jahre länger zurück durch eine Krebs-Selbsthilfegruppe. Und sie hat festgestellt, dass Qualifizierung der Schlüssel ist, um im Ehrenamt sich gut weiterzuentwickeln, also sozusagen sowohl die Organisation als auch die Leute zu beglücken, die tatsächlich schwierige Anliegen haben, also Lebenssituationen, in denen es ihnen nicht gut geht. Das geht um das Thema Beratung, es geht aber auch um das Thema, was ja heute immer wichtiger wird, wie gehe ich mit Recht um, wie gehe ich mit Digitalisierung um, also wie bleibe ich eigentlich am Ball, mich vorzubereiten und zu lernen und nicht aufzuhören zu lernen, statt in die Überforderung abzusinken, denn man hat ja schon die Krankheit, also in den meisten Fällen. Oder die Beeinträchtigung. Genau, das Programm ist modular. Das heißt, ich mag da gerne eine Organisation erzählen, weil auf die kommen wir später zurück. Das war Pro Retina. Okay. Dort findet sich am Anfang der Vorstand zusammen und auch wichtige Leute aus dem Verband. Und man macht eine Analyse, was in dem Verband los ist, was gut läuft, was nicht gut läuft und ermittelt dann einen konkreten Bedarf, wo Qualifizierung Not tut. Und wenn man das ermittelt hat, wird also ein Qualifizierungsprogramm mit der Gruppe entwickelt, mit dem Ziel, dass die Leute das auch selbstständig als lernende Organisation wieder an ihre Leute ranbringen.
Ansonsten würde es ja auch keinen Sinn machen, ne?
Genau. Und die sprechen auch die Sprache.
Ah, das ist wichtig. Das ist wichtig.
Ja, ne? Genau. Also weißt du so, wenn einer von außen kommt und es besser weiß, das wollen ja Selbsthilfeorganisationen nicht. Da kommen wir nachher nochmal auf Motivlagen.
Jetzt, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber jetzt hört man ja in letzter Zeit so viel, dass ehrenamtliches Engagement und Selbsthilfe lebt ja hauptsächlich von ehrenamtlichem Engagement. Ja, dass da häufig so der Nachwuchs fehlt. Wie sind da deine Erfahrungen und was können Selbsthilfegruppen tun, um, ich sag mal, neues Blut auch in die Selbsthilfegruppe zu bekommen, um engagierte neue Kräfte zu akquirieren?
Gut, wenn es so einfach wäre, würde ich dir jetzt ein Kochrezept geben.
Ja, das dachte ich mir schon, dass das nicht einfach ist, deswegen frage ich es ja.
Genau, also vielleicht komme ich nochmal mit ein paar Faktenlagen.
Gerne,
also wir
haben
ungefähr 20-34% von Menschen, die sich überhaupt engagieren. Jetzt kannst du dir vorstellen, von dem ganzen Kuchen geht ganz schön viel vor Corona an Sportvereine.
Mit Sicherheit.
Und an THW und andere Karikative. Das heißt, der Kuchen ist sowieso schon mal kleiner, der für die Selbsthilfe übrig bleibt.
Ja.
Und aus der Selbstbetroffenheit muss ich ja erstmal rausfinden, wenn ich was habe, und dann zu sagen, jetzt habe ich die Kraft, aktiv zu werden. Leider ist die Faktenlage von 2021 vom Allensbacher Institut, dass die meisten über 50 sind und sogar viele an die 70.
Oha.
Genau. Und das jetzt, das wusste ich so genau auch noch nicht, 18% einen Hochschulabschluss haben und besser verdienen, sozusagen sich das leisten können. durch die Gegend zu fahren, ja, und sich zu engagieren.
Verstehe.
Heißt aber, jetzt studieren ja mehr Jugendliche. Ich will ja jetzt nicht depressiv werden am frühen Morgen, sondern studieren mehr. Und Jugendliche haben auch Lust, sich zu engagieren. Nur hat sich von der These her das Motiv total geändert. Mhm. Ich will mich nicht aufopfern. Ich will keine jahrelange Stammtischmitgliedschaft. Und das heißt, auf deine Frage zurück, es muss attraktiver werden, dass freiwillige Jugendliche das Gefühl haben, ich stehe im Fokus, ich lerne was, da geht was, da ist Action. Ich brauche aber auch eine Anerkennungskultur. Ich brauche Pushing. Also das, was du ja auch mit den neuen Medien kennst.
Ja,
ne? Immer neuer Impuls. Und ich brauche einen Zugewinn für mich und ich brauche ein zugeschnittenes Angebot auf mein Motiv, auf meine Motivlage. Ich mache das mal an einem Beispiel. Die, die sich stark selber engagieren wollen, die wollen, dass ihnen keiner reinredet.
Das verstehe ich gut.
Jetzt kommen wir an den Knackpunkt. Junge Wilde gibt es schon, aber da gibt es auch ältere Funktionäre in den Organisationen.
Das ist ja häufig das Problem, glaube ich, ne? Dass man dann auch als junger Mensch in eine Struktur reinkommt, die möglicherweise, ja, ich sag mal, die eine oder andere Verkrustung aufweist und gegebenenfalls sägt man dann ja auch an Ästen oder als junger Mensch möchte man das vielleicht gern, aber diese Äste wollen sich gar nicht abschlagen lassen, weil sie sind ja seit 50 Jahren so gewachsen, müssten sich aber irgendwie auch erneuern, um die gesamte Pflanze wieder so ein bisschen attraktiv für den Garten zu machen, um jetzt mal im botanischen Bild zu bleiben. Da sehe ich doch häufig große Probleme. Wie erlebst du das in deiner täglichen Arbeit?
Also ich sag mal, wenn du einen Experimentierraum schaffst, in dem du sagst, ich gebe denen ein bisschen Geld, ich gebe denen auch eine Aufgabe und ich rede denen nicht rein, weil was rauskommt, ist mehr als das, was wir sonst schaffen würden.
Ja.
Kann ich dir 5 Organisationen nennen, die das gemacht haben und wo dann die Jugendlichen magnetartig neue Unterstützer anziehen, die genauso denken wie sie? Das heißt, du kannst eigentlich innerhalb von 2 Jahren, ehrlich gesagt, über eine Aktion. Ich mache jetzt mal das Beispiel Cochlea-Implantate.
Ja, okay.
Die haben eine Podcast-Sommerakademie für 2 Wochen oder eine Woche gegründet. Und das war die Keimzelle, weil die haben dann jedes Jahr wieder ein Jugendevent gemacht. Und die haben am Schluss immer ihre eigenen Themen bearbeitet, die nicht mit Selbsthilfe klassisch zu tun hatten, aber mit den Hörproblemen.
Ja.
Mit dem, wie geht's mir eigentlich im Leben als Jugendlicher? Bin ich attraktiv? Bin ich nicht attraktiv? Und die haben rausgeknallt. Und dann haben sich die älteren Leute das angehört und fanden das selber so spannend, wie die darüber geredet haben, dass das weiterlief und immer mehr Leute dazu kamen.
Setzte aber voraus, dass an einem bestimmten Zeitpunkt jemand gesagt hat, okay, Mensch, wir müssen diesen jungen Wilden, wie du eben gesagt hast, auch mal die Chance geben und vor allen Dingen müssen wir denen auch so etwas wie ein Budget mal zur Verfügung stellen. Und das ist ja häufig auch eines der Kernprobleme von Selbsthilfegruppen, dass das Budget für solche, ich sag mal, Neuerungen häufig vielleicht gar nicht da ist oder nicht in dem Umfang, den man für nötig halten würde. Ne?
Ja, du hast recht. Der Bewusstseinsprozess beim Vorstand oder bei der Geschäftsstelle, der muss sein, also in dem Schrumpfungsprozess werden wir eingehen.
Ja, natürlich.
Also wenn uns die Mitglieder sozusagen nicht mehr zur Verfügung stehen. Das heißt, die Investition, die wir jetzt tätigen, ist eine Investition in die Zukunft, in unsere Überlebensfähigkeit und auch in die Erweiterung unserer Zielgruppe. Müssen eingehen, dass an ihren Eckpfeilern gerüttelt wird. Und wenn sie das tun, gibt es also in der Geldbeschaffung nicht so viele Probleme. Das sage ich dir aus der Förderungspraxis.
Okay.
Wenn die Inhalte stimmen, und die haben ja damit zu tun, die Beratung trotzdem an die jungen Leute ranzukriegen, funktioniert's. Was einen ganz schlechten Geruch, also ein schlechtes Image bei den Jugendlichen hat, ist, wenn die denken, das ist jetzt eine Aktion und am Schluss muss ich einen Vorstandsposten nehmen.
Ach so.
Das passiert auch manchmal.
Ja. Naja gut, aber da reicht doch einfach eine Information aus und da kann man doch die Ängste relativ zügig nehmen, oder?
Aber sagen wir mal so, kleine Brötchen packen und anfangen ist der Schlüssel zum Erfolg. Ja, also erstmal eine kleine Taube. Später musst du auf jeden Fall dran arbeiten, im Dialog zu bleiben und nicht Angst zu haben, jetzt spaltet sich was ab. Das könnte ja eine eigene Gründung werden. Wenn es denen nicht gefällt, machen die vielleicht was Eigenes.
Ja, das kann ich verstehen, klar.
Also du brauchst auch einen jugendlichen, denkenden Vordenker, der Lust hat, im Dialog mit den Jugendlichen zu bleiben.
Ich denke, das braucht man ja nicht nur in der Selbsthilfe. Also das zieht sich doch durch alle Lebenslagen, durch alle Generationen. Also wenn wir nicht uns als Gesellschaft auch permanent erneuern und die jeweils aktuellen Themen aufgreifen und versuchen, die drängenden Fragen und Probleme zu lösen, dann lösen wir uns doch auch als Gesellschaftsform ab, oder nicht?
Ja, natürlich, natürlich.
Also von daher ist das Thema Selbsthilfe ja jetzt gar nicht so anders zu betrachten als, ja, ich sag mal, die gesamtgesellschaftlichen Themen und Probleme, die wir sowieso haben.
Ja, aber ich überlege gerade, was ist das Besondere, was man hinkriegen muss? Weil du ja sagst, das
da
ist ja
nicht drauf überall. Ne?
Ich glaube, das Besondere ist, dass man mal verstehen muss, als Selbsthilfe, die sich selber nur kennt.
Ja.
Dass es andere Organisationen gibt, die links und rechts hochwachsen und hochattraktiv sind. Mhm. Also ich mache immer gern das Beispiel Solawi, solidarische Landwirtschaft.
Okay.
Da beschaffen sich die Leute Acker, weil sie ökologische Nahrungsmittel anbauen wollen und mitbestimmen wollen, was angebaut wird. Und am Schluss ist es nicht billiger, aber gesünder.
Was ja auch schon mal schön ist.
Ist viel Arbeit, ist aber trotzdem hochattraktiv.
Ja.
Und gleichzeitig gibt es auch 1001, wir retten den Pelikan, wir retten die Eisbären, wir retten das Klima. Also verstehst du, die Anzahl der Organisationen hat sich verdoppelt oder verdreifacht.
Okay.
Ja, das erhebt im Moment noch gar keiner. Aber die arbeiten nach anderen Prinzipien. Ich kann kurz an Bord kommen und kann wieder weg sein. Ich habe ständig Informationsflüsse.
Ja.
Verstehst du? Also diese, wenn ich von den anderen lernen wollen würde, würde ich merken, dass ich mich schon extrem auf die Hinterbeine stellen muss, statt eine Vereinsmeierei zu betreiben. Mit einmal im Jahr eine Konferenz, mit einmal im Jahr ein Newsletter. Das erfordert schon, und jetzt komme ich zu einem springenden Punkt. Ich glaube mittlerweile als These, dass es einen Koordinator nicht aus dem Ehrenamt braucht.
Okay, also das heißt also, du würdest dafür plädieren, dass ein Profi, ohne das jetzt geschlechtsspezifisch zu sehen, und dass jemand von außen quasi bestimmte Wege und Prozesse beurteilt und dann natürlich in Rücksprache mit der jeweiligen Organisation da vielleicht auch Wege in ein neues Betätigungsfeld oder in neue Wege der Öffentlichkeitsarbeit, der Aufmerksamkeit geht?
Ja, also ich glaube, der Koordinator kann aus den eigenen Reihen gefunden werden, wenn jemand eine bestimmte Ausbildung hat, wenn jemand fit genug ist.
Was müsste er für eine Ausbildung haben, um dich da zu unterbrechen?
Ja, genau. Also ich glaube, der muss das, was diese ganzen, es gibt ja sogar mittlerweile Studiengänge, die eigentlich Leute für so Social Engagement ausbilden. Mhm. Ja, das ist kein Sozialarbeiter, das ist auch kein reiner Pädagoge, das ist auch kein Psychologe, es ist auch kein Betriebswirt, aber es ist jemand, der Projekte koordinieren kann, der Spaß an Vernetzung hat.
Der so ein bisschen alles vereint, oder?
Ja, genau. Also Mutter der Kompanie, der aber nicht was besser weiß, sondern die anderen, den anderen das ermöglicht. Also eigentlich im besten Sinne diese Netzwerkagenturen, die es jetzt ja auch gibt, die Ehrenamtarbeit koordinieren. Mhm. Verstehst du?
Ja.
Die sagen, das gibt es, ich organisiere Geld, ich unterstütze, aber ihr dürft auch machen und ich bringe die Informationen an die richtigen Leute dran. Also so, da ist schon viel PR und Öffentlichkeitsarbeit, glaube ich, mit dran. Aber
auch notwendig natürlich.
Ja, aber auch Kulturarbeit, die Anerkennungskultur aufrechtzuerhalten. Es ist viel wert, wenn einer 2 Monate mitschafft.
Ohne Frage.
An dem Bau eines Infomobils oder so.
Zum Beispiel, genau. Mhm. Gut, Anerkennungskultur, ich glaube, da bekleckern wir uns alle gerade hier nicht so mit Ruhm, oder? Siehst du da einen Wandel in den letzten 10, 20 Jahren?
Also die Selbsthilfe hat das schon gehabt, die haben aber klassisch Geburtstagskarten geschrieben. Das darf man aber nicht unterschätzen.
Okay.
Das ist auch mein Erfolgsgeheimnis bei Sync.
Ja.
Also
die
wenn ich Leuten zum Geburtstag schreibe, habe ich wieder Kontakt einmal im Jahr und habe wieder einen Anlass mitzukriegen, was geht nicht und kann wieder Kontakt legen. Also Netzwerkarbeit und Kontaktarbeit ist das A und O, um Talente zu finden, Talente zu vernetzen und den Mehrwert zu erzeugen. Darum geht's.
Okay, aber ich sag mal, Anerkennungskultur ist doch auch ein bisschen mehr jetzt als die silberne Ehrennadel zum 25-jährigen Jubiläum, oder?
Nein, auf jeden Fall. Nein, es geht darum, die Leute darzustellen, dass sie es gemacht haben. Das haben wir aber in der Wirtschaft genauso.
Ja,
ne?
Natürlich.
Dass die Teamleiter sich die Sachen auf die Fahne klemmen, die ihre Mitarbeiter gemacht haben. Das ist tödlich für die Motivation. Und genau das ist der Punkt. Also Anerkennungskultur heißt, sichtbar werden zu dürfen, seine Meinung zeigen zu dürfen, aber auch Unterstützung zu kriegen.
Yeah.
Keine Knüppel zwischen die Beine, sondern stattdessen auf dem Podium zu sitzen, mitzudiskutieren. Ja, es geht eher um diese Ermöglichung, sich einbringen zu können. Aber nicht nur, ich sage, es gibt ein Motivbündel. Mhm. Aber Anerkennungskultur heißt, demjenigen zuzubilligen, dass er einen Mehrwert hat und dass er dafür Schulterklopfen kriegt.
Was könnte denn so ein Mehrwert sein? Das Wort hast du ja jetzt schon häufiger fallen lassen. Wenn ich mir vorstelle, also ich kenne ja nun auch viele Selbsthilfegruppen. Ich weiß, dass viele Menschen, die sich in Selbsthilfegruppen engagiert sind, selbst auch betroffen sind oder Angehörige von Betroffenen sind. Da ist die Motivationslage relativ klar. Wenn ich jetzt nicht betroffen bin oder selber auch nicht Angehöriger von Betroffenen bin, welche Motivationslage könnte ich denn haben, mich dann dort zu engagieren?
Also es geht schon fast immer, du sprichst den Punkt an, über ich kenne einen, der einen kennt und der hat so und so schwer gehabt und für mich ist es ein leichtes, was abzugeben.
Okay.
Also die Erkenntnis, ich meine das nicht so altruistisch, sondern ich hatte einen, der ist blind, der konnte nie ins Kino, aber wenn ich den begleite zum Konzert, kostet es mich nichts. Ich kriege die Hälfte der Fahrt erstattet, also eine Win-Win-Situation. Ja, ja. Und am Schluss ist es ein feiner Kerl. Also wir brauchen bestimmte Barrieren im Kopf auch nicht mehr, sondern es braucht Berührung. Punkte vorher. Okay. Sonst findest du den Tritt nicht rein. Mhm. Aber das alleine ist schon auch ein Mehrwert für die Leute. Und die lernen, die Leute wollen schon auch diese Qualifizierung gerne mitnehmen. Wenn die dann noch ein Podcast-Seminar bekommen in der Organisation oder ein Workshop zum Thema, wie zeichne ich ein cooles Plakat. Also das ist schon so ein Ausgleich, würde ich sagen.
Okay, das würde aber auch voraussetzen, sage ich mal, dass die jeweilige Selbsthilfegruppe auch so ein bisschen über den eigenen Tellerrand hinausdenkt. Ne? Also, dass man Angebote schafft für mögliche neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Selbsthilfe, um denen auch ein Goodie oder ein Zückerchen, wie man so schön sagt, zu bieten, um zusätzliche Anreize zu schaffen, die über das rein altruistische hinausgehen.
Ja, unbedingt. Also wenn eine Organisation nicht irgendwie cool ist, weil sie was anderes macht, fällt sie gar nicht auf in dem Markt. Und wenn es was ist, was für mich total spannend ist, dann steige ich ein. Also ich mache jetzt mal ein Beispiel aus einem anderen Bereich.
Gerne.
Die Leute haben Sandsäcke geschippt, du weißt, bei der Überschwemmung. A-Gebiet zum Beispiel. Aber auch vorher schon, es gab ja vorher schon. Warum machen die das? Weil die sagen, das ist eine echte Not, das geht mir auf den Keks und ich kann es jetzt abstellen, weil ich jetzt 2 Stunden habe zum Sandschippen. Ein Beispiel, ich brauche schnelle Informationen, damit ich mich anklicken kann. Das ist das war ja Facebook damals. Jetzt ist eine junge Organisation hingegangen, 2 Leute aus München, die haben Let's Act entwickelt als App. Und die haben 6000 Initiativen da drauf und machen quasi Tinder fürs Ehrenamt. Also das heißt, ich suche und ich finde. Angebot und Nachfrage ist das Problem. Die meisten Selbsthilfegruppen, mit denen ich zu Anfang dazu gearbeitet habe, die sagten, wir brauchen was, konnten aber nicht definieren, wofür.
Okay.
Wie soll denn jemand anders, der an der Tür steht, jetzt sagen, in welches Zimmer gehe ich denn jetzt? Und mit wem spreche ich denn jetzt, um aktiv zu werden? Also das ist die erste Hürde.
Das verstehe ich, genau.
Ja, also irgendwie muss es cool sein, irgendwie muss ich das Thema unterstützen wollen. Es muss barrierefrei sein, im Sinne von schnell, kurz.
Ja.
Ich muss sofort eine Gebrauchsanweisung kriegen, durch die Tür kommen und am Schluss ein Erfolgserlebnis gehabt haben.
Ja. Und schön wäre, wenn ich dann noch etwas bekommen würde, was mir vielleicht für spätere Projekte weiterhilft, wie eine interne Weiterbildung oder.
Ja, oder einen coolen Menschen, den ich wieder anrufen kann, auch das.
Eine Bezugsperson, natürlich, klar, ganz, ganz wichtiger Punkt, hatten wir noch gar nicht als mögliche Motivation auch. Ne? Es gibt ja auch Leute, die man gerne intensiver kennen möchte und geht dann mit denen gemeinsam in eine Selbsthilfegruppe oder. Klar, das kann natürlich auch eine tolle Motivation sein. Gibt es denn, jetzt haben wir über mögliche Motivationsgründe und Anlässe gesprochen, gibt es denn auch Nachteile, die entstehen können durch das Engagement in einer Selbsthilfegruppe?
Das ist jetzt schwierig, weil ich bin ja nicht aktiver Part selber, was ich jetzt aus meiner Erfahrung erzählen könnte, aber bei langjährigen Gruppen entsteht immer auch ein Gruppendruck. Das weiß man ja auch, ist gut untersucht
natürlich.
In der Psychologie. Und der kann sich auch kontraproduktiv auswirken, weil du vielleicht unter deinen Möglichkeiten bleibst.
Ja, okay.
Weil du als Person nicht so gewertschätzt wirst und dich nicht so entfalten kannst, weil halt die Hackordnung schon verteilt ist.
Okay, ja, klar. So.
Oder du findest keine Lobby. Oder es haben Kränkungen stattgefunden, also alte Verletzungen. Und okay. Das kann also auch sehr unangenehm werden. Klar. Ja.
Gibt es sowas wie eine gesellschaftliche Ächtung auch? Also ich glaube, damals so die ersten Leute, die sich so für, ich sag mal, Schwulen- und Lesbengruppen engagiert haben oder so, die standen ja, glaube ich, auch in der Gesellschaft dann mitunter nicht sehr positiv da oder wurden verleumdet möglicherweise.
Also das kommt drauf an. Die Leute haben immer krankheitsspezifisch oder verletzungsspezifisch, wie soll man sagen, Tabuzonen, wo sie empfindsam sind. Ja. Mhm. Aber die Gesellschaft ist, das Klima ist ja also extrem viel liberaler geworden. Ja. Also nicht nur was Schwule, sondern auch die LGBTQ-Community und die ganzen Diskussionen. Also, und die Lebenskonzepte sind ja diverser. Es gibt ja Frauen, die mit Frauen plötzlich zusammenleben und vorher mit einem Mann zusammengelebt haben, die in der Selbsthilfe aktiv sind und da offen drüber reden. Also das ist liberaler geworden, das ist nicht so der Hinderungsgrund. Aber ein ganz schwieriger Punkt, das war mir so klar gar nicht, ist, dass in anderen Kulturen, und wir sind ein Zuwanderungsstaat geworden und haben eine hohe Migrationsquote, dass dort Handicaps von Gott gegeben definiert sind und damit tabu. Also das heißt, in einem Teil der Gesellschaft sind diese Dinge ganz schlimm oder sind der Fluch Gottes so ungefähr.
Okay.
Und die finden auch den Weg in die Selbsthilfe nicht. Also wir haben ein Riesenpotenzial. Wir reden immer nur über die Jungen.
Ja, ich verstehe.
Worüber man reden sollte, ist die Leute, die auch ein Problem haben, ein Handicap, die interessant wären für die Selbsthilfe. Wir reden da auch über 20-25%.
Okay.
Die sind im Moment nicht zu kriegen. Nur über Muttersprachler und über Identifikationsfiguren, zu denen man oft den Kontakt nicht hat. Und die haben ganz großes Problem mit dem, was du ansprichst. Manchmal auch schon mit religiöser Gesinnung.
Ist nachvollziehbar. Ich persönlich finde das schwer verständlich. Aber gut, wenn man an einen strafenden Gott glaubt oder so, ist man wahrscheinlich relativ schnell auf so einem Weg. Und dann kann ich...
Ja, und da sind die Leute tabuisiert und die werden auch weggesperrt noch. Und das ist, also für uns ist das fast nicht mehr vorstellbar. Aber ich glaube, das ist schon häufig der Fall.
Ist immer noch ein großes Problem. Ja, das ist jetzt so ein bisschen der triste Tiefpunkt, sag ich mal. Wie sieht denn die Zukunft der Selbsthilfe aus? Hast du da Ideen, Fantasien, wie sowas aussehen könnte? Wie könnte man die Selbsthilfe attraktiv machen, auch für junge Menschen? Da haben wir jetzt eben schon drüber gesprochen. Aber wie sieht Selbsthilfe generell in 10, 15, 20 Jahren aus?
Also ich sag mal, erstmal die positive Nachricht, das wird nicht aussterben, die Selbsthilfe. Meine Prognose, wir können uns ja dann nochmal sprechen.
Ja, gerne.
Nein, weil, wir haben eine immer älter werdendere Gesellschaft. Die Gesundheitsbranche zieht sich zurück. Wir steuern auf einen riesen Ärztemangel zu. Also jetzt komme ich wieder mit den Negativfakten.
Ja, nicht nur Ärzte,
auch Therapeuten,
gesamte Personal.
Genau. Ja, so, das heißt, natürlich. Die Selbsthilfe wird wahrscheinlich gezwungen werden, in diese Lückenfunktion einzusteigen, beratend, um sich zu stützen.
Was aber ja
genau,
auch eine Chance
ist. Genau, ich sehe das alles immer wertneutral. Mhm. Aber das ist die demografische Entwicklung. Und das Thema Pflege, Umgang mit Diabetes, Krebs, also das ganze Thema Umgang damit, da werden wir viel mehr Selbstkompetenzen entwickeln dürfen. Jeder einzelne Mensch, also auch Gesunde im Grunde genommen, die plötzlich in die neue Lage gesetzt werden. Und
auch eine Chance, wenn man es so sehen
will. Ich glaube, meine persönliche These, und da beißt man auf Granit ein bisschen bei der Selbsthilfe, ist die Öffnung. Die Öffnung für Leute, die nicht eindimensional ein Krankheitsbild haben, sondern vielleicht Angehörige sind, aber plötzlich mit Pflege zu tun haben. Also das heißt, dass die Themen sich erweitern werden. Das zweite ganz wichtige ist, dass wir dringend mehr politische Lobbyarbeit brauchen. Das ist ja auch eine ganz wichtige Funktion von Selbsthilfe, oft von den Funktionären. Also wenn nicht laut getrommelt wird, für bestimmte Themen passiert nichts, sondern es wird alles gestrichen. Von Wickel an Einlagen bis weiß ich nicht was. Das heißt, da wird mehr Arbeit notwendig, dass da eine Spezialisierung stattfindet oder vielleicht sogar mal perspektivisch eine Vernetzung stärker. Also, dass mehr Organisationen sich zusammentun, statt sich zu zerfleddern.
Jetzt haben wir schon häufiger das Stichwort Netzwerkarbeit gehört. Wir machen gerade einen Podcast und das führt mich quasi zur nächsten Frage. Die Digitalisierung hat einen Zug gehalten, natürlich auch in die Selbsthilfearbeit. Wie siehst du das aktuell? Also wie beeinflusst Digitalisierung die Selbsthilfearbeit? Was sind die Chancen? Was sind möglicherweise auch Gefahren von Digitalisierung?
Also die Chancen, ich habe mir wieder ein paar Zahlen angeguckt, ist, dass in der Selbsthilfe 50% der Leute soziale Netzwerke nutzen. Und zwar ist das im Vergleich genau der Durchschnitt wie in der normalen Bevölkerung. Und das war vorher, als ich angefangen habe mit der Selbsthilfearbeit, überhaupt nicht denkbar oder vorstellbar und auch nicht in der Quote. Das heißt, diese Beschleunigung, mir nützt das was, weil ich Barrieren von der räumlichen und inhaltlichen Art überwinde, das hat Gas gegeben. Die Möglichkeit, an Konferenzen teilzunehmen und sich mehr mitzuteilen, auch wenn ich nicht mobil bin, das wird wahnsinnig wertgeschätzt. Ich glaube, der Hype wird noch anhalten. Ich glaube, man muss viel deutlicher unterscheiden, wann treffen wir uns und stecken die Köpfe zusammen, weil wir inhaltlich brillanter oder persönlicher werden wollen. Also das muss aber die Gesellschaft ja auch. Du musst ja auch entscheiden, geht es digital oder willst du es live? Ich denke, es wird nicht mehr wegzudenken sein und es wird ein Schlüssel sein, um, komme ich wieder zum Anfang, die Jungen tatsächlich zu kriegen. Weil die werden das sich nicht mehr abschneiden.
Nein, also das ist...
Genau, also die sind auf dem Weg, die sind auf dem Weg. Und auch zum Thema Qualifizierung und Schulung. Wir haben ja bei LOS unser Programm, wo die Selbsthilfe diese Fortbildung entwickelt, auch online gelegt. Weil dort gearbeitet werden kann. Es ist eine Werkbank, digital. Und immer das Treffen, das kostet auch Lebenszeit. Und wenn du schon ein Handicap hast und fährst auch noch fast jedes Wochenende fürs Ehrenamt durch die Gegend, da haben die alten Veteranen früher sehr, sehr viel geleistet und das war für sie auch Familie, kann man sich vorstellen. Ja. Aber das ist heute nicht mehr zeitgemäß. Ich sag mal, warum? In der Demografie werden einige länger arbeiten müssen oder einen Zusatzjob brauchen, weil die Rente nicht ausreicht. Wenn die also aktiv bleiben wollen in der Selbsthilfe, dann wird es auch eine Ökonomisierung geben müssen.
Das heißt, man wird digitaler, man wird mehr auf Digitalkonferenzen setzen.
Ich glaube, auch das wird ein Trend sein. Also, dass man, verstehst du, eine Bündelung braucht und die anderen sich spezialisieren dürfen.
Jetzt gibt es ja immer wieder auch Kritikpunkte an, ich sag mal, digitalen Zusammenkünften, weil man dort, was ja durchaus auch nachvollziehbar ist, bemängelt, dass so der persönliche Kontakt so ein bisschen flöten geht. Siehst du diese Gefahr?
Kommt drauf an, wie groß die Versammlungen sind. Also weißt du, alles, was über 60 geht, ist ein anonymer Raum. Da muss man schon sehr, sehr methodisch klein downsizen. Aber die Leute hauen in den kleinen Arbeitssessionen zu viert oder fünft genauso ihre Themen raus und kommen sich genauso nahe. Es fängt im Moment erst die Forschung dazu an und ich würde mir da auch gerne ein paar Forschungsergebnisse angucken, weil ich glaube, im Moment ist viel im Bereich, ich vermute, habe nur so ein Gefühl. Ich glaube, dass es nicht so ist. Aber was sein muss, ist, es muss erst eine Bindung hergestellt werden, dass die Leute sich die Möglichkeit haben, sich kennenzulernen und einzuschätzen. Das brauchst du bei Arbeitsplätzen, die auch jetzt schon sehr weit voneinander weg sind, auch. Weil sonst musst du nacharbeiten in der Teamentwicklung. Und das wird die Selbsthilfe für sich entwickeln müssen. Und die ist da sehr bunt und sehr kreativ. Für manche reichen die Jahreskonferenzen aus, alles auf den Tisch zu packen und dann zwischendurch sich in Arbeitsgruppen zu finden. Aber es braucht, glaube ich, jemanden, der diese Spielarten ein bisschen gärtnert.
Okay, das wäre der Moderator, die Moderatorin, die wir ganz am Anfang schon mal angesprochen haben. Welches Profil müsste so jemand denn wirklich mitbringen? Du hattest das eben mal so kurz skizziert, müsste so ein bisschen Pädagoge, vielleicht so ein bisschen Ökonom, bisschen Psychologie.
Also hauptsächlich moderierend, also dass jemand sagt, ich kann Interessensausgleich, ich muss niemandem reinreden. Also du brauchst sehr viel Fingerspitzengefühl für dieses Ideenspektrum in der Selbsthilfe, für die Buntheit. Die Buntheit wird ja mehr.
Muss jemand denn auch fachlich knietief im Thema sein?
Es hat die Selbsthilfe, je nach Erkrankung hat sie das. Aber meistens reicht eine Experte. Ja. Ganz oft sind es die Gründerväter in meiner Erfahrung oder Gründermütter, weil die selber keine Infos hatten. Dann haben die sich so reingebohrt, dass die dann eigentlich den Ärzten ein X für ein U vormachen. Ja? Die brauchst du auch, aber ich glaube, heutzutage brauchst du eher jemand, der Texte lesen kann und dann auf Augenhöhe die Informationen übersetzen kann, wenn er dann mal ins Gespräch mit der Kasse geht oder mit der politischen Lobby. Es wäre verwegen zu sagen, ich glaube, du brauchst von ab und zu kriegst du Experten, die entwickeln sich und ab und zu brauchst du Generalisten.
Klar.
Ich glaube eher, du brauchst so einen Talentscout, der sagt, wenn wir uns ändern, wen haben wir denn jetzt und an welchem Thema können wir angreifen? Das heißt, für mich wäre der Projektmanager, der erkennt, wir halten jetzt mal Kurs, Denn wenn du es mal richtig mit Kurs gemacht hast, wirst du gut in einer Sache. Und bei einer Sache brechen uns jetzt die Leute weg, da müssen wir jetzt das Thema mal beenden. Weil du ständig Ehrenamtsleute hast. Verstehst du, das ist ja was anderes als eine Firma, die sagt, wir arbeiten jedes Jahr in den gleichen Strukturen, die Leute sind gerade egal, die kommen. Das ist genau umgekehrt in der Selbsthilfe.
Aber auch da könnte ja zum Beispiel die Digitalisierung große Dienste leisten, indem man sich zum Beispiel über die bestehenden Netzwerke jetzt nicht nur, ich sag mal, in seinem eigenen lokalen oder regionalen Umkreis informieren kann, sondern auch national, sogar international informieren kann und möglicherweise ja auch Fachleute an Stellen findet, die man vorher in der Form gar nicht vermutet hat und die man dann auch durch eine Kontaktaufnahme erreichen kann und die dann möglicherweise bei einer Konferenz als Gastredner auftreten können oder einfach mal einen ganz anderen Input liefern können.
Ja, das stimmt. Richtig? Ich hatte eine Selbsthilfe, da ist das so. Haben in Deutschland alles abgegrast und dann haben die entdeckt, dass die Amerikaner ganz weit vorne sind, weil die auch ganz anders Geld akquirieren. Die dürfen ja von der Pharma Geld akquirieren, haben ein Programm entwickelt, das haben die 1:1 dann ins Deutsche übersetzt und arbeiten ganz eng mit denen zusammen und brauchen diese Wissensarbeit nicht selber zu machen, sondern profitieren genau von der gleichen Organisation aus einem anderen Umfeld. Genau das Beispiel, ja.
Und sowas wäre doch, ich sag mal, vor 30, 40 Jahren wahrscheinlich.
Und für seltene Erkrankungen gibt es ja auch so einen Rare Disease Atlas. Mhm. Das heißt, du kannst als einzelner Mensch in Alaska deine Pfeile da reinsetzen digital und sagen, ich habe die Symptome, wer noch? Und gerade bei seltenen Erkrankungen, kannst du dir ja vorstellen, da findest du ja die Nadel im Heuhaufen, hast du früher gar nicht gefunden. Und jetzt klickt jemand drüber oder du siehst einen, der wohnt halt nur 200 oder 400 Kilometer weit weg und kannst mit dem Kontakt aufnehmen. Mhm. Das ist schon eine riesen Erleichterung für die Leute auch.
Ohne Frage, klar. Ich möchte nochmal auf ein Thema zurückkommen. Du hattest das eben schon angesprochen, Freiwilligenagenturen. Das wäre mir vielleicht nochmal wichtig, darauf nochmal zu sprechen zu kommen. Die Freiwilligenagenturen, so wie ich es verstanden habe, sind ja Anlaufstelle für Menschen, die sich engagieren möchten, aber vielleicht noch gar nicht so genau wissen, in welche Richtung das gehen soll. Und natürlich auch Anlaufstelle für Gruppen etc., die Leute brauchen, die engagierte Nachwuchskräfte brauchen. Wie siehst du diese Funktion?
Also ich finde die gut, weil es bürgerschaftliches Engagement koordiniert. Also Ehrenamt ist ja eine spezifische Form, bürgerschaftliches Engagement. Also die Leute werden durch die Agenturen ja durch Fragebögen auf ihre Motive werden für sich selber deutlicher, weil das haben die Leute vorher nicht klar. Die haben nur Langeweile oder zum Beispiel bei meiner Mutter, da ist, als mein Vater verstorben war und sie hat keine Tätigkeit, dann fängt so ein Suchprozess an, in irgendeiner Lebenslage, ja, fängt ein Suchprozess an. Dann weißt du noch gar nicht, was du willst. Und wenn du dann siehst, oh, was gibt's denn hier für einen Blumenstrauß? Ich könnte Vorleser machen, ich könnte einkaufen gehen. Dann fängst du an, ach, warum nicht? Und dann wird die Barriere so abgebaut, dass du einfach da losgejagt wirst. Und dann sind die transparenten und klaren Absprachen ja auch gut. Das machen Ehrenamtsorganisationen ja besser als Selbsthilfe. Dienstags von 5 bis 6. Und nicht, ich gebe den kleinen Finger und dann hat die Organisation die ganze Hand. Ich habe Mitsprache und ich habe klare Bedingungen für den Exit. Oder ich kriege sogar noch eine Ausbildung. Also ich kann das nochmal aus dem Beispiel, ich arbeite supervisorisch in der Telefonseelsorge. Und die haben diese klaren Absprachen. Die haben aber auch Stunden, die die bringen. Aber die kriegen dafür auch extrem viele Fortbildungen. Die haben eine Gemeinschaft. Du glaubst gar nicht, wie viele Stunden da Leute bringen. Und das ist einer der härtesten Jobs, finde ich mittlerweile. Weil da geht noch mehr die Post ab als in der Selbsthilfe, was da am Telefon gesprochen wird. Und was die Leute für Problemlagen haben. Aber und da ist auch klar, ich kann auch pausieren, wenn ich nicht mehr kann. Also es gibt so viele gute Rahmenbedingungen und Absprachen, dass es den Leuten sehr viel Freude macht. Also ich glaube, die Verzahnung hat noch nicht so stattgefunden, dass die Selbsthilfe sagt, ich kann da auch mal anfragen.
Ist das vielleicht ein Imageproblem der Freiwilligenagenturen?
Hast du ein schlechtes Image von denen?
Nein, ich nicht, aber vielleicht haben ja bestimmte Selbsthilfegruppen ein schlechtes Image oder Freiwilligenagenturen noch gar nicht auf der Agenda, kann ja auch sein.
Ich glaube eher, die denken, die müssen alles selber machen, die Selbsthilfe, selbstständig. Und dieses Vernetzung ist ja erstmal auch Arbeit und kann auch erstmal Arbeit machen, aber perspektivisch nicht. Und du kannst auch komische Leute kriegen, klar.
Zurück zu den Freiwilligenagenturen. Sind die gesponsert? Haben die eine Form von Budget? Gibt es dafür irgendwelche Mittel?
Das weiß ich nicht. Ganz ursprünglich sind die doch auch aus Stiftungen hervorgegangen, oder?
Ja, dann werden die ja ein Gründerbudget haben.
Ja, und das Land, glaube ich. Aber das Land ist ja schlau, weil die machen das ja auch wegen des Demografiewandels.
Und ziehen sich vielleicht so ja die nächsten Fachkräfte heran.
Und ziehen sich auch aus Aufgaben zurück. Ich sag nur, die Tafel, die hat ja gar kein Geld bekommen und macht alles selbst und ehrenamtlich und kommt jetzt an die Grenzen, was mich ja nicht wundert. Und die Umverteilung, naja gut, lassen wir das.
Liebe Ute, ich danke dir ganz herzlich für deine offenen Worte. Hast du noch etwas, was du dringend loswerden möchtest? Oder möchtest du noch einen Aufruf starten für die Selbsthilfe? Wie sieht's aus?
Also ich würde gerade nochmal den Aufruf: Achtet auf die Motive, lasst die Ehrenamtlichen im Mittelpunkt stehen, überlegt euch eine Anerkennungsstruktur, geht mal in euch, also wie ist es eigentlich bei uns, und guckt, wo braucht es aber auch kontinuierliches Engagement, das, was ich gesagt habe, geht alles im Ehrenamt oder hat es Grenzen? Da hat es natürlich Grenzen. Wenn du einen Fachexperten nicht findest, musst du Geld in die Hand nehmen. Wenn du sagst, du willst einen Fachartikel über ein medizinisches Thema haben, wie kann man das beschaffen? Habt Spaß und lernt voneinander, weil dann bewegt sich immer wieder was nach vorne und dann tut es auch der Organisation gut. Ich glaube, das, was du gesagt hast, die Verkrustung ist das Gefährlichste, was du tun kannst. Dann hast du am Schluss die drei gleichen Stammtischmenschen und dann wird irgendwann der Laden zugeschlossen. Und da muss es gar nicht erst hinkommen. Wenn man sagt, wir wollen Leute mitgestalten lassen, wir wollen Leute Probleme bewältigen lassen, Leute wollen sich selbst verwirklichen und das, wie du sagst, ist ein Riesenpfund, eine Riesenchance.
Ja, so sehe ich das.
Und deshalb mein Appell ist, öffnet euch für andere Kulturen, öffnet euch für Andersdenkende. Klar gibt es den kleinen gemeinsamen Nenner mit dem Problemthema und nehmt Rücksicht auf die Alten und Jungen, setzt euch genau in die Mitte und redet drüber, wenn da was aufeinander prallt.
Ja, ich finde, das war ein tolles Schlusswort. Ute, ganz herzlichen Dank. Das war der ASBH-Podcast Leben mit Spina Bifida und Hydrocephalus. Mein Name war Frank Oberpichler und ich sage Tschüss.
Ja, adieu und einen schönen Tag und viel Spaß. Hoffentlich seid ihr ein bisschen inspiriert.
Leben mit Spina Bifida und Hydrocephalus. Das ist der Podcast der ASBH.